Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Data Culture Podcasts. Heute zu Gast ist Alexander Borik, auf den ich mich besonders gefreut habe. Er ist ein langjähriger Begleiter, der aus ganz unterschiedlichen Rollen schon das Thema Datenstrategien und ihre erfolgreiche Umsetzung begleitet hat. Er war Anbieter, Analyst, aber jetzt vor allem in den letzten Jahren sowohl bei VW Financial Services als auch bei Zalando ein Data Executive. Er lässt uns teilhaben an seinen Erfolgsrezepten, um Datenstrategien und vor allem Datenprodukte so zu designen, dass sie auch letztendlich wirklich Nutzen stiften, dass sie wirklich umgesetzt werden können. Und er wird auch etwas berichten über den neuesten Ansatz bei Zalando, den er mit umgesetzt hat, nämlich das Data Mesh, also eine dezentrale Verantwortung für Datenprodukte. Das wird spannend. Viel Spaß mit der Folge.
Hallo Alex.
Guten Morgen, Carsten.
Grüß dich. Schön, dass du bei uns bist. Wie immer zum Start eines Podcasts hier bitten wir unseren Gast, sich ganz kurz selbst vorzustellen. Also was machst du aktuell? Was ist dein Bezug zu Data und Analytics und natürlich Data Culture?
Ja, ich bin Alex. Ich arbeite eigentlich, solange ich mich erinnern kann, im Datenumfeld und an Datenstrategie. Und habe auch schon darüber promoviert. Ich habe über die Risiken von schlechter Datenqualität für Industrieunternehmen promoviert, was ein tolles Thema war. Und ich hatte sehr, sehr viele tolle Besuche in Industrieanlagen und in Wasserwerken, um zu schauen, wie da Datenqualität sich auswirkt. Tolles Thema. Und das hat mich dazu geführt, dass ich eigentlich meine komplette Karriere darauf aufgebaut habe, wie kann man Daten besser in einem Unternehmen nutzen. Das habe ich als Berater gemacht bei Gartner und IBM und ich habe das dann auch 5 Jahre ungefähr in der VW-Gruppe gemacht, habe dort die Konzerndigitalisierung mit aufgebaut und über alle Marken hinweg die Datentransformation getrieben. Und jetzt bringe ich gerade mit einem fantastischen Team bei Zalando auch Zalando auf die nächste Stufe als Plattform-Business. Wir haben angefangen als im Prinzip einfacher E-Commercer, der Mode einkauft und dann wieder verkauft an Endkunden, sind damit gut gewachsen. Und jetzt werden wir zu einem Plattformgeschäft. Das heißt, wir haben eine Plattform, auf der die Marken auch direkt an den Kunden verkaufen können. Und wir helfen den Marken, sich zu digitalisieren damit auch. Indem wir auch Logistikdienstleistungen liefern, indem wir auch Marketing für sie machen, indem sie auch einfach unsere Plattform als ihre Plattform, um an Endkunden reinzukommen und zu verkaufen, nutzen können. Und da ist natürlich eine große Datentransformation auch dafür nötig. Das ist ja genau das, was ich gerne mache. Was ich auch nebenbei viel gemacht habe, ist über Daten und Datenstrategie habe ich viel geschrieben, viele Artikel, aber auch Bücher geschrieben und ich bin regelmäßig auch Speaker auf verschiedenen Konferenzen und auch in Unternehmen als so Keynoter und halt mache Trainings.
Ja,
absolut. Weil bei mir im Herzen, vielleicht noch eine Sache dazu, im Herzen ist mir sehr stark das Thema Digitalisierung in Europa und ich glaube, dass Daten da wirklich im Kern sind davon, Datenschritte.
Absolut. Da rennt es natürlich bei mir offene Türen ein, das ist klar. Und genau, das, was du gerade geschildert hast, verbindet uns ja letztendlich dann auch. Wir sind ja zusammen aktiv beim Data Festival, wo du ja auch immer wieder als Sprecher das Programm bereicherst und auch im Programmkomitee mitwirkst. Und so haben wir ja schon auch das eine oder andere diverse zusammengetan, was immer sehr erfrischend war. Und ich finde, du hast da immer einen super Blick auch auf den Markt und zwar eben die Kombination aus der praktischen Umsetzung in dem Unternehmen, in dem du gerade bist, aber eben auch eine gute Fundiertheit, ja, in dieser Breite quasi auch von den Datenplattformen herzukommen und nicht nur über Use Cases nachzudenken etc. Also das fand ich immer gut. Bevor wir einsteigen in unser heutiges Thema, vielleicht noch ein Wort zu dir persönlich. Wir fragen unsere Gäste immer, was sie denn eigentlich sonst noch vielleicht begeistert, neben Daten oder Technologie.
Also ich muss sagen, ich habe vor etwa 3, 4 Jahren das Thema Surfen für mich entdeckt. Also wirklich Wellenreiten, nicht das Windsurfen. Windsurfen musste ich zwischendrin machen, als man nicht verreisen durfte. Deutschland ist ja Wellenreiten sehr schwierig. Aber das habe ich für mich entdeckt und ich staune immer wieder, wie viel man vom Surfen lernen kann fürs Leben und fürs Business.
Jetzt machst du mich neugierig. Was kann das sein?
Ja, du gehst jeden Tag raus und jeden Tag sind die Bedingungen anders und du musst dich anpassen. Und, okay. Und du kannst nicht ändern, was das Meer macht, was der Ozean macht. Du kannst dich nur anpassen, was du machst, mit welchem Mindset du da reingehst, mit wie viel Vorbereitung du reingehst. Und egal, wie gut du vorbereitet bist, du musst flexibel sein und darauf reagieren, wie auch die Naturgewalten letztendlich, was sie vorhaben. Und es gibt tausend Dinge, die ich vom Surfen und vom Surflernen ehrlich gesagt dazu lerne und dass man auch immer ruhig und connected bleibt, egal was passiert. Das ist das Allerwichtigste im Ozean. Und ich versuche das auch immer mitzunehmen und auch meinem Leadership-Team mitzugeben, was ich da lerne, Surfen, mental. Und ich habe es glücklicherweise auch geschafft, ein paar Mal auch wirklich auch Surf and Work zu machen. Und wir dürfen bei Zalando auch etwas vom EU-Ausland arbeiten. Das heißt, da kann man auch mal in der Mittagspause oder nach der Arbeit ins Wasser. Das ist natürlich wunderschön.
Klingt traumhaft, okay. Und wie groß sind die Wellen, die du surfst?
Ja, ist nicht so, oh, ich bin jetzt kein, ich würde sagen, ich bin fortgeschritten, aber so fortgeschrittene Anfänger würde ich sagen. Also so vielleicht 1,5 Meter.
Okay, nee, super, interessant. Also Anpassungsfähigkeit ist das, was du da mitnimmst. Und das ist natürlich genau das, was viele Unternehmen gerade sicherlich brauchen. Und reden wir doch mal über Zalando. Das ist natürlich eins der spannendsten Unternehmen, finde ich, in Deutschland. Ja, also im Sinne von eben der Story, das ist ja noch nicht so alt, aber ist genau natürlich auch sehr, sehr datengetrieben irgendwo.
Finde ich auch, deswegen bin ich da.
Genau. Sonst wärst du falsch am Platz. Und Veränderung, also wie verändert sich oder was hat die, sag mal, das gibt immer das Stichwort datengetriebenes Unternehmen. Ne? Ist das wirklich so? Zalando wird ja auch immer größer. Gibt es da Herausforderungen? Also wie wenn wir jetzt im Kontext Datenkultur uns das anschauen, wie würdest du das beschreiben? Ja, wie sieht das in dem konkreten Unternehmen aus?
Also zunächst mal, das war genau der Grund, weshalb ich auch zu Zalando gewechselt bin und warum mich das so unglaublich gereizt hat. Es ist ein durch und durch datengetriebenes und technologiegetriebenes Unternehmen. Man könnte sich fragen, sind wir mehr Tech-Unternehmen, sind wir mehr Fashion- oder mehr Logistik-Unternehmen? Ich würde sagen, wir kombinieren alle drei Sachen, diese Kreativität der Modebranche mit der Strukturiertheit von Software-Engineering. Und ich glaube, wir haben Software Engineering auf ein sehr hohes Level gebracht und haben glücklicherweise, und das war vor meiner Zeit, haben wir uns sehr gut aufgestellt bezüglich, dass das Software wirklich in allen Business Units gebaut wird. Das heißt, die Eigenfertigung ist recht hoch. Natürlich nicht bei so Infrastruktursachen oder so, aber halt wirklich bei der Grundsoftware von E-Commerce. Und in allen diesen Geschäftsbereichen, wo auch Software gebaut wird, gibt es Datenteams, gibt es Analystenteams, gibt es Data Engineering Teams. Und das Schöne daran ist wirklich, dass alle diese Geschäftsbereiche Daten im Zentrum haben, wie sie ihr Geschäft steuern. Und wir sehr, sehr viele Leute haben, also ich glaube, über 600 Analysten zum Beispiel allein. Wir haben ein paar hundert Machine Learning Engineers in den verschiedenen Units sitzen. Wir haben sehr, sehr viele Data Engineers. Und alle diese Kollegen helfen dann auch, die sowieso schon sehr in Daten denkenden Menschen bei Zalando auch im Business mit Daten zu versorgen und die richtigen Insights zu liefern. Aber auch Entscheidungen zu automatisieren und auch Machine Learning wirklich in die Kernprodukte einzubauen. Da, wo Software gebaut wird, das ist sehr nah am Kernprodukt. Und wenn du da Machine Learning reinbaust, ist es natürlich sehr spannend.
Absolut. Also ich das gerade richtig verstanden, du sagst, es gibt Daten, Menschen, Datenteams, die ergänzen dann quasi die Data Engineers und die Machine Learning Experten, also die Data Scientists und die Business Analysten. Habe ich das richtig verstanden?
Anders, also in jedem Businessbereich gibt es Tech-Bereiche, die Software bauen. Und in jedem dieser Bereiche gibt es auch gewisse Data Engine Capabilities und Machine Learning Teams, die auch in diesen Tech-Bereichen drin sind. Quasi integriert, wenn du einen Teil der Software-Plattform hast, die in einem Team gehört, daneben dran hast du dann ein Machine Learning Team, die dann Komponenten für Machine Learning zum Beispiel liefern. Die Analysten sind bei uns meistens im Business. Mhm. Also wir haben quasi in jedem Geschäftsbereich so den Tech-Bereich innerhalb des Geschäftsbereichs und dann den Business-Bereich. Und meistens sind die Analysten im Business-Bereich oder im Produktbereich tätig. Und die arbeiten natürlich dann sehr eng zusammen mit den BI- und Data Engineering-Teams, die für sie sozusagen die Data Warehäuser, Datentransformation machen, Data Lake-Daten aufbereiten und so weiter.
Ja, okay. Diese Schnittstelle ist ja für viele Unternehmen ein echtes Problem. Ja, das ist ja manchmal so die klassische Trennung, wirklich IT auf der einen Seite, Fachbereich auf der anderen Seite, wo man ja merkt, dass das für eine Datenkultur nicht unbedingt förderlich ist, ja, wenn diese Trennung zu groß wird. Das klang gerade schon so ein bisschen auch so, ja, das, aber andersrum gesprochen, natürlich ist klar, dass wir getrennte Teams brauchen, aber was tut ihr, dass die wirklich eng zusammenarbeiten können?
Ich glaube, dass da müssen wir gar nicht so viel tun, weil das passiert. Mhm. Ich glaube, Teil der Kultur bei Zalando ist eine sehr starke Kultur der Zusammenarbeit. Aber ich glaube, im Kern dessen ist einfach, dass die Leute zur gleichen Unit gehören oder sogar zum gleichen Bereich. Also ein Department hat teilweise Tech-Teams und hat auch gleichzeitig Business-Teams. Die sind sehr nah beieinander, näher als vielleicht man sich das vorstellen kann. Also weil der gleiche Leader sowohl halt Business wie auch Tech dann leitet.
Okay.
Und der Leader dann jeweils natürlich dafür sorgt, dass man klare Ziele hat, die gemeinsam sind. Also ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Wenn ein Bereich ein Teil von der Customer Journey auf der Website ownt, und die gewisse Metriken haben, wie zum Beispiel möglichst viele Sachen, die im Einkaufskorb landen, auch tatsächlich gekauft werden oder vielleicht, dass möglichst viele Sachen in den Einkaufskorb überhaupt kommen. Das ist etwas, was dann ein gemeinsames Ziel ist, sowohl für die Tech-Teams in diesem Bereich wie auch für die Business-Teams in diesem Bereich.
Okay, verstanden. Also dann doch nicht so die ganz starke organisatorische Trennung, sondern eher die Zusammenarbeit. Auch unter einer Leadership sozusagen in einem Bereich, wo dann eben unterschiedliche Kompetenzen quasi in unterschiedlichen Teams dann sind, aber dann letztendlich zusammenarbeiten und dann auch die gleichen Ziele haben. Das ist
genau, und wichtig ist, wenn ich ein Business-Ziel habe, dass ich das autonom verfolgen kann und deswegen alles, was ich brauche an Tech sozusagen da drin habe, inklusive Datenkompetenzen. Und ich glaube, deswegen ist auch Zalando ziemlich datengetrieben im Vergleich zu dem, was ich vorher gesehen hatte.
Okay. Gibt es da ein Problem, das in verschiedenen Bereichen dann, also wie stimmt man das dann ab? Ja, also das ist ja ein eher dezentraler Ansatz, würde ich es mal nennen, der ja genau gewisse Vorteile hat, also eben ja näher am Business vielleicht zu sein, mehr Domänenwissen integrieren zu können, etc., etc. Aber du hast ja vielleicht den Nachteil, dass du an verschiedenen Stellen im Unternehmen die gleichen Sachen doppelt machst. Ist das überhaupt ein Problem oder wie geht ihr damit um?
Ich glaube, die Hauptherausforderung ist nicht, dass man Sachen doppelt macht. Ich glaube, doppelt machen ist okay. Das ist auch die Philosophie. Ja, lieber schnell und gut sein als und halt wirklich ein tolles Kundenerlebnis hinzubekommen und wirklich innovativ zu sein, als halt immer alles 10-mal abzustimmen. Das ist Teil unserer Kultur. Und Teil der Kultur ist aber auch, wenn wir merken, dass man Dinge besser machen kann, dass wir tatsächlich etwas zweimal gemacht haben und man das vereinfachen kann, dass die Leute miteinander reden und Lösungen finden. Das ist Teil dieser Entrepreneurship sozusagen Kultur, dass man Wege findet, wie man halt Sachen besser macht. Ich glaube, die Hauptherausforderung ist bei so einem Modell, wie kriegst du eine gemeinsame Sprache hin? Wie kriegst du die Dinge, die gemeinsam laufen müssen, hin? Das fängt an dabei, wie teilst du Daten? Da haben wir einen großen Bus, ein großes Bussystem auf Kafka-Basis aufgebaut, mhm. um alle Daten miteinander zu connecten, sowohl operativ wie auch analytisch. Wir haben gemeinsam ein Data Lake, wo wir alle Daten letztendlich abspeichern mit einem gemeinsamen Zugriffsprozess versehen. Das heißt, da gibt es ja quasi einen Zugriffsprozess über die Company, um auf diese Data Lake-Daten zu kommen. Wir haben eine gemeinsame Daten-Data Warehouse-Infrastruktur, die verschiedene Data Engineering-Teams und BI-Engineering-Teams dezentral nutzen. Das heißt, es ist in der Zalando Data Foundation, die ich zusammen mit Olaf und ich leite, sind wir der Technical Owner für diese Data Warehouse-Infrastruktur. Aber das mit Leben bespielen, mit Pipelines versehen, das tun dann die dezentralen Teams oft in den Bereichen oder die regionalen Teams, würde sie eher regional bezeichnen, diese Data Engineering Teams. Und letztendlich, was natürlich auch total wichtig ist, dass man eine gemeinsame Datensprache spricht. Das heißt, das Thema Masterdaten ist etwas, was wir sehr stark angehen, zum Beispiel für Partner-Master-Daten. Bauen wir ein gemeinsame sozusagen Datensprache im Kern auf, so an die sich alle andocken sozusagen. Was ist ein Partner? Wie definieren wir einen Partner? Über Zalando hinweg, über alle Geschäftseinheiten und alle docken da mit ihren Daten an und dadurch kann man halt ein gemeinsames Bild machen, ohne dass man quasi 360 zentral managt, sondern zentral manage ich nur, wie sich jeder andockt.
Okay. Kurze Rückfrage nochmal zu diesem, du hast gerade gesagt, du habt ein gemeinsames, wie hast du es genannt, Zugriffslayer, eine gemeinsame Zugriff. Das ist ja in unserem letzten Data Culture Survey wurde Data Access als wichtigster Ansatzpunkt für die Etablierung einer Datenkultur identifiziert. Deshalb wollte ich hier nochmal nachfragen, was ist das konkret oder was habt ihr da gemacht?
Ja, also im Grunde ist es ja so, um so einen Datenzugriffslayer überhaupt über die Company machen zu können, brauchst du ja wirklich ein Data Lake, auf dem auch die dezentralen Teams ihre Daten letztendlich ablegen können. Das heißt, zunächst mal ist es ein gemeinsamer Standard für einen physischen Speicher letztendlich. Dann obendrauf geht es darum, gemeinsame Standards möglichst nah an der Quelle, an den Quelldaten rund um auch Pseudonymisierung zu haben. Das ist etwas, was ein großes Projekt ist, schon seit zwei Jahren schon läuft über die wichtigsten Daten oder über die Daten, die halt verwendet werden für identische Zwecke, eben Pseudonymisierung aufbaut. Und dann geht es darum, dass wir letztendlich einen Prozess aufgebaut haben, wie ich als Team Nachfrage nach einem, also einen digitalen Prozess, in dem ich einen Request letztendlich stellen kann, um an Daten ranzukommen. Und dann geht das dann über eine automatische Prüfung mit natürlich auch etwas manuellen Prüfung von seitens Rechtswesen und seitens Infosecurity, aber basierend auf, ich sag mal, festen Schemata. Basierend auf Mustern. Ja, also es ist quasi nicht so, dass ich jedes Mal die Welt neu erfinde, sondern diese Requests laufen zigfach jede Woche durch einfach. Also es ist nicht etwas, wo ich dann ein Vierteljahr warten muss, sondern ich warte ungefähr ein paar Tage auf so einen Request. Das läuft einmal durch, da wird standardisiert abgefragt, wofür ich das brauche. Dann wird standardisiert geschaut, gibt es irgendwas Besonderes, was wir eben abfragen müssen. Und wenn nicht, dann läuft das ziemlich schnell durch. Und wenn es halt etwas gibt, was halt irgendwie gewisse Dinge betrifft, wie Kartellrecht oder so, dann muss halt nochmal gesondert geprüft werden.
Okay. Und wer definiert und wer ist verantwortlich dafür, welche Daten in dem Data Lake dann auch tatsächlich verfügbar sind?
Also wir hatten vor ein paar Jahren einfach festgelegt, dass alle Daten verfügbar sind. Ob du darauf Zugriff bekommst oder nicht, das ist eine andere Sache. Ja? Mhm. Aber dass alle Daten verfügbar sind und wir haben fast alle Daten bei Zalando verfügbar. Also zumindest von allen transaktionalen Systemen greifen wir direkt ab über den Enterprise Bus, über den Kafka Bus, greifen wir die Daten ab.
Also wirklich eine Kopie aller Daten?
Ja.
Wow, das muss
historisiert,
ja...
Historisiert,
Ja.
Mit einem Historizer, der halt alle in einer gewissen Zeitfrequenz immer durchläuft.
Okay, wie groß ist das? Muss ja riesig sein.
Ja, es ist groß.
Sag mal was, Größenordnung? Also bestimmt über ein Petabyte?
Ja, deutlich mehr.
Okay, ja, also riesig, sehr gut. Ja. Und jetzt muss ich nochmal fragen, technologische Umsetzung des Lakes, wie habt ihr das gemacht?
Das ist einfach, wir sind Amazon AWS-Laden, also wir sind AWS-Laden. Okay. Wir sind einer der größten AWS-Nutzer wahrscheinlich in Europa. Mhm. Und haben das Ganze auf S3-Basis implementiert.
Okay, nee, verstanden.
Einfach Speicher, ja. Und drumherum haben wir relativ, im Prinzip die viele gängige Technologien, die man so benutzt. Aber im Kern vom Data Lake ist einfach der S3-Speicher.
Okay. Nee, verstanden. Jetzt nochmal zurück zu diesen dezentralen Teams. Du hast gerade gesagt, die speichern ihre Daten auch im Data Lake. Das ist also das nicht nur eine Quelle, sondern auch für die einzelnen Teams, die ja dann die Datenprodukte bauen, auch irgendwo einen Speicher. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist genau der Paradigm Shift, den wir gerade machen. Mhm. Es war in der Vergangenheit so, dass wir Daten letztendlich aus den transaktionalen Systemen relativ zentral abgegriffen haben und einfach ins Data Lake geladen haben. Jetzt machen wir eine Kehrtwende. Jetzt wollen wir, dass die Teams, die transaktionale Produktowner sind, gleichzeitig auch Datenproduktowner werden. Das ist etwas, woran wir jetzt sehr stark arbeiten. Mhm. Dass nicht einfach bei den Daten abgegriffen werden, sondern sie vorher auch die Möglichkeit haben, oder nicht nur vorher, sondern sie das aktiv bereitstellen für die Company als Produkt. Das bedeutet, dass sie dann auch wissen, wer oder auch Transparenz bekommen, wer sind eigentlich die Kunden, welchen Wert hat das Datenprodukt, weil wenn ein Datenprodukt keinen Wert hat, dann brauche ich ja auch nicht Energie reinzustecken, weil letztendlich habe ich dann sehr viele Produktentscheidungen rund um Priorisierung, wo fokussiere ich meine Engineering-Ressourcen, die ja immer sehr wertvoll sind. Das heißt, der Wertbeitrag und die Transparenz darüber ist sehr wichtig. Dann ist sehr wichtig, dass die dezentralen Teams auch wirklich die Kapazität einplanen, für wenn sie wichtige Datenprodukte haben, auch wirklich Arbeit und Liebe reinzustecken in diese Produkte. Ich gebe mal, manchmal ist es so, dass ein transaktionales System natürlich, meistens sind die ja extrem wichtig, die sind businesskritisch. Das heißt, alle Energie geht natürlich ins transaktionale System. Aber wenn gleichzeitig die Daten, die produziert werden von diesem transaktionalen System, auch überlebenswichtig für das Unternehmen sind, macht es wahrscheinlich Sinn, dem Team etwas mehr Kapazität zur Verfügung zu stellen, mehr Ressourcen da zu investieren, damit sie auch Data Product Management machen können und Data Product Development machen können und auch Operations machen können. Und das beinhaltet auch Datenqualität und auch Data Security an der Quelle zu managen. Das heißt, und auch Themen wie Data Privacy, dass das auch wirklich an der Quelle auch systematisch, aber auch standardisiert, dass standardisierte Methoden getaggt wird, welche Daten sind zum Beispiel PI-Data, also sprich Personal Identifiable Data zum Beispiel. Mhm. Und auch welche Datenqualitätsmetriken werden gemessen, damit das auch wieder an Downstream an die Kunden weitergegeben wird. Und in diesem Paradigm Shift natürlich ändert sich natürlich auch die Rolle der zentralen Daten.
Ja, absolut. Kurze Rückfrage, du hast das gerade so im Nebensatz erwähnt quasi. Du sagst also, diese Teams, die sag mal, designen die Produkte, müssen sich klar werden im Sinne eines Produktmanagements natürlich irgendwo auch, ja, was ist der Wert, wer ist der Kunde etc., dann bauen die. Und du hast gerade gesagt, Operations machen die auch mit, weil da gibt es ja immer durchaus Diskussionen, ja, mache ich das im gleichen Team, sollte ich das nicht lieber trennen? Also das habt ihr quasi an einem Team beisammen?
Immer. Mhm. Also fast immer vielleicht, aber also das Grundprinzip ist DevOps machen. Mhm. Also egal welches Engineering-Team hat, egal ob Daten oder nicht, das Team, das baut, betreibt das auch. Ist auch voll end-to-end verantwortlich. Das ist ganz normal. Also ich wüsste jetzt auf Anhieb keinen Bereich, wo das nicht so ist bei Zalando.
Okay.
Sogar unsere großen Plattformen wie SAP und Salesforce und so weiter werden nach DevOps-Prinzipien gemanagt. Das heißt, das gleiche Team ist end-to-end verantwortlich. Mhm.
Dezentrale Teams, die Datenprodukte bauen, das ist ja schon ein wesentlicher Teil eines Data Mesh. Und diesen Hype-Begriff, den müssen wir durchaus jetzt mal kurz diskutieren, denn ein bisschen Werbung muss auch sein. Du hältst ja auch auf dem nächsten Data Festival am 26. Mai genau darüber einen Vortrag, wie das Data Mesh bei Zalando aussieht. Aber vielleicht kannst du uns schon mal so einen ganz kleinen Einblick geben, wie ihr das, oder ja, was hältst du vom Konzept? Wahrscheinlich einiges, sonst würdest du keinen Vortrag drüber machen, aber ja, wie setzt du das um? Was ist aus deiner Sicht das der Kern der ganzen Geschichte? Ja, und wie nutzt es letztendlich dann auch bei euch? Oder wie entfaltet es Nutzen, ne, bei Zalando?
Also zunächst mal muss ich dich korrigieren, weil du hast gesagt, ich werde einen Vortrag darüber halten, wie Zalando Data Mesh umsetzt oder umgesetzt hat. Ich glaube, es ist die Leute, die sich mit Data Mesh beschäftigt haben, die wissen, dass Data Mesh ein Konzept ist, das noch nirgendwo vollumfänglich umgesetzt wurde.
Mhm. Es ist ja auch noch nicht mal vollumfänglich beschrieben, ne? Also es ist genau, ja quasi genau. Das berühmte Buch, auf das alle arbeiten, da fehlen noch ein paar Kapitel, auf das alle warten, da fehlen noch ein paar Kapitel. Ne?
Ja, ich habe das schon gelesen, das gibt es bei O'Reilly schon im Pre-Read, das ist ein sehr gutes Buch. Und das hat mich sehr begeistert, das neue Data Mesh Buch von O'Reilly. Mhm. Kommt, glaube ich, im Mai raus, wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Buch. Also ich bin da nicht direkt irgendwie damit verbunden, aber ich muss wirklich sagen, das ist eines der besten Bücher über Datenstrategie, die ich seit Jahren gelesen habe. Mhm. Und ich muss sagen, wir sind ja alle gewöhnt, wenn man schon eine Weile im Datenumfeld unterwegs ist, dass immer wieder ein neuer Trend aufkommt. Und wenn er sich zum Verkaufen von Software eignet, sollen sich alle Software-Vendoren natürlich umstreichen in diese Farben und sehr, sehr stark das Thema pushen, als ob das schon immer da gewesen wäre, als ob alle das schon umgesetzt haben. Mhm. Das ist natürlich auch hier nicht der Fall. Und die Frage bei so einem neuen Trend ist immer, ist da wirklich in der Substanz etwas drin, was auch bleiben wird und was auch wirklich nachhaltig verändern wird, wie wir mit Daten arbeiten. Und ich glaube, bei Data Mesh ist tatsächlich, bei meiner anfänglichen Skepsis muss ich mittlerweile sagen, ich bin voll davon überzeugt, dass das wirklich die Art und Weise, wie wir über Datenstrategie nachdenken, komplett auf den Kopf stellt. Und das hat meine Weltsicht über wie Daten gemanagt werden auf jeden Fall auf den Kopf gestellt. Und zwar geht es einfach auch um die Rolle der zentralen Datenteams und auch der Rolle des, letztendlich der Person oder des Personenkreis, die dann Daten sozusagen als Disziplin über ein Unternehmen leiten. Mhm. In der Vergangenheit war es so, dass man dann doch so Dinge wie Data Lake, Data Warehouse als eher zentralistischere Artefakte gesehen hat. Dass man gesagt hat, okay, ich habe ein zentrales Team, das geht rein in die Quellen und ingestet dann. Das war ein Ingestion-Prozess. Mhm. Und die transaktionalen Datenteams haben immer gesagt, ja, macht halt, müsst ihr halt machen irgendwie, aber stört uns nicht.
Ja, absolut. Mal ein wichtiges Kriterium. Ja. Genau. Er stört unser Betrieb nicht.
Genau. Und dann war es auch so, dass diese zentralen Teams natürlich auch dann irgendwie von denen erwartet wurde, dass sie Experten von all diesen Daten werden, die sie aufsaugen. Was relativ schwierig ist, ja, weil du dann doch nicht so nah dran bist an diesen verschiedenen Einheiten, die dezentral sind. Mhm. Das heißt, woher soll ich denn eigentlich wissen, was jetzt in diesem Feld 1, irgendwie 27.3b irgendwie zu Sales Order Position 3 tatsächlich gemeint ist? Und woher soll ich denn wissen, dass eine transaktionale Änderung die Semantik dieses Feldes von einer Woche auf die andere komplett auf den Kopf stellt und was alle meine Reports downstream total zerschießt? Das ist ein typisches Szenario aus der, sagen wir mal, Welt, die wir so kennen, und wir haben immer gedacht, das muss so sein. Mhm. Geht nicht anders. Ja, wir können versuchen, nah dran zu sein, kommunizieren mit den dezentralen Teams. Wir können versuchen, Expertise, sagen wir mal, unseren BI und Data Warehouse und Datenteams zentral irgendwie aufzubauen, damit sie verstehen, so ein bisschen verstehen, was da eigentlich passiert. Aber wir wussten auch alle, du kannst nie komplette Experte von den Daten, die letztendlich von ganz, ganz vielen Bereichen kommen werden. Und dann versucht irgendwie Data Stewards Chip-Organisationen auszurollen. Ich habe das hat eigentlich nur dort geklappt, wo du so großen regulatorischen Pressure hattest, dass du es musstest. Das war, die Aktivitäten rund um Data Stewardships waren somit die ödesten Aktivitäten der Welt. Es gab kaum Liebe dafür, es gab kaum irgendwie so richtig Freude, Management, wenn jetzt ein Data Steward einen guten Job gemacht hat, auch in diesen dezentralen Bereichen. Und deswegen hat es nur dort geklappt, wo es die große regulatorische Keule gab. Und bei einigen Banken hat es geklappt, solche Organisationen auszurollen, wo einfach gesagt wurde, wenn du das nicht gemacht hast, dann kriegst du richtig Ärger. Und dann hat das irgendwie geklappt. Aber so aus dieser Defense in so einen Offense-Modus zu gehen, also sprich, nicht einfach quasi Data Stewardship auszurollen, damit ich keine Fines, keine Strafen zahlen muss, sondern dass ich tatsächlich auch mit Daten Mehrwert treibe, da habe ich eigentlich nirgendwo so richtig gesehen, dass das wirklich geklappt hat. Sogar einer meiner Mentoren und langjährigen Freunde, Tom Redman, der Data Governance so ein bisschen Datenqualität mit ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahrzehnten, sagt jetzt immer wieder, wenn wir sprechen, Alex, Data Governance, wie wir uns vorgestellt haben, funktioniert nicht.
Ja, und wir sehen das ja genauso, ja. In vielen Unternehmen riesen Struggle, ja, zum Teil eben eher theoretische Konzepte, wo du dann die Rollen definierst und der Realitätscheck ist, dass du überhaupt keine Leute findest, die überhaupt ausfüllen wollen. Ja, dann kannst du tolle Konzepte machen. Aber es ist genau diese Frage, ja. Wie wichtig ist es? Gibt es Anerkennung? Ich glaube schon, dass sich das ein bisschen ändert. Also ich bin da ein bisschen optimistischer in dem Sinne, dass natürlich immer, also wir erleben, dass immer mehr Leute verstehen, wenn ich jetzt datengetrieben werden möchte, dann muss ich mich um diese Daten auch tatsächlich mehr kümmern. Also das ist das Fundament nun mal. Und dann muss ich auch Dinge mehr tun, die vielleicht auch nicht immer super angenehm sind. Also ich glaube schon, dass es einen gewissen Mindshift sozusagen gibt. Aber im Kern würde ich dir erstmal zustimmen, ja, dass es da große Probleme gibt. Gibt uns nicht nur die Peitsche, es gibt auch die Zuckerbrot-Varianten. Wir kennen das auch von Banken, ja, dass variable Gehälter auf Basis von Datenqualitätsmetriken gezahlt werden. Ja, also es gibt auch die Incentive-Variante, aber im Grunde hast du natürlich völlig recht. Ja, und zwar, weil sie müssen, weil nämlich sonst die Institution Riesenprobleme bekommt von der Aufsicht. Und dann wird das quasi so etabliert und das ist genau das, was bei anderen Unternehmen eben nicht der Fall ist und deshalb funktioniert es dann auch häufig nicht. Also ist auch so, was wir so sehen.
Genau, und die große Frage ist ja, wenn eine Lebensansicht sozusagen zerstört ist, du quasi deine Glaubenssätze sozusagen in den Eimer werfen kannst, dann bist du in einem Vakuum. Vakuum ist immer schlecht. Und weil du musst ja irgendwie, du brauchst ja eine Meinung, du musst ja sagen, okay, wie werden Daten gemacht? Und bis ich mich mit Data Mesh beschäftigt hatte, habe ich mich wirklich gefragt, hey, was machen wir jetzt mit Data Governance? Wie machen wir das? Und das, das, was jetzt Data Mesh in Gedanken neu reinbringt, ist, in der Vergangenheit haben wir gesagt, es gibt Data Stewards, dezentral. Es gibt Leute, die Datenprodukte bauen, zentral letztendlich, die Data Pipelines bauen. Nicht mal Datenprodukte, sondern Data Pipelines bauen. Und die reden miteinander und dann überlegen sie, wie sie so eine Data Pipeline bauen. Das heißt, das war total wie so ein Zombie. Ja? Der eine hat das gemacht, linke Hand, rechte Hand, aber die waren irgendwie nicht zusammen. Und jetzt, Data Mesh ist sehr konsequent. Hier gehen wir vor und sagen, das Team, das letztendlich die Daten letztendlich erzeugt, ist vollends, end-to-end dafür verantwortlich, so ein Datenprodukt abzuliefern. Das heißt, nicht nur die Data Stewardship-Aktivitäten, sondern wirklich auch die Engineering-Aktivitäten, die Produktmanagement-Aktivitäten, also quasi holistisch nicht eine Pipeline zu stellen, sondern wirklich die Daten. Die Pipeline ist dann nur noch ein kaschiertes, ein hidden sozusagen Implementation-Detail. Wir machen auch keine Ingestion mehr, sondern wir machen Bereitstellung von Datenprodukten mit klaren Schnittstellen, mit klaren Metriken, mit klaren Verantwortlichkeiten. Du weißt, wer das baut. Und natürlich investierst du nur in Produkte dann. Und das ist reine Produktmanagement-Lehre, die überall bei uns gelebt wird und auch in den meisten Unternehmen. Du investierst dann in ein Produkt, wenn es Wert erzeugt, wenn es Sinn macht, wenn du Nutzer hast, wenn du wenn das wirklich wichtig ist. Und das ist eben der Unterschied, weil in der Vergangenheit war ja das Paradigm, Data is the new oil, also pumpen wir, saugen wir es einfach alles ins Data Lake und erzeugen ganz viel Wert. Ja. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns überlegen, was ist es, Daten ist eher so, wenn wir Daten als Produkt denken, überlegen wir, welche Rohstoffe sind nötig, um dieses Produkt zu bauen, das tatsächlich Wert erzeugt. Ich bin viel fokussierter unterwegs dann. Und das ist genau das, was wir anfangen gerade. Wir reden eben mit den, oder wir arbeiten sehr, sehr nah dran, nah jetzt mit den Source-Ownern und etablieren das Thema Data as a Product als Teil unserer und auch unserer Engineering-Strategie bei Zalando und sagen, okay, als so ein dezentrales Tech-Team ist Teil deiner Lebensaufgabe, Datenprodukte zu liefern, und zwar die wichtigsten. Und wir sagen nicht, du sollst alle Daten liefern, sondern wir sagen, überlegt euch, welche Daten die wichtigsten sind, und wir helfen euch dabei. Und dann ist natürlich die Frage, was machen die zentralen Tech-Teams, die zentralen Datenteams? Das ist natürlich die spannende, offene Frage.
Und was machen die?
Was denkst du?
Ich glaube schon, dass Dezentralität irgendwo seine Grenzen hat. Ja, dass ich schon davon profitiere, einige Dinge dann doch dezentral darzustellen. Und zwar da, wo ich dann doch die Wiederverwendung habe, auch wenn du vorhin gesagt hast, ihr macht lieber Dinge schnell und dann auch gerne mal doppelt. Aber du hast auch ja schon ein paar Anhaltspunkte geliefert. Also zum Beispiel ja so Standards Richtung Datensicherheit, Datenschutz. Ja, also eben Pseudonymisierung vielleicht. Ja, das war, glaube ich, sollte man so früh wie möglich in der Kette machen. Und das ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel für Themen, wo ich häufig gar nicht so viel Kompetenz im Unternehmen habe. Also wenn ich das irgendwo wirklich gut mache, dann ist es wahrscheinlich von hohem Wert. Ich hatte den Mike Ferguson hier auch im Data Culture Podcast, der auch ein paar kritische Punkte zum Thema Data Mesh hat und auch gesagt hat, an ein paar Stellen ist das Konzept noch nicht ausgereift, aber eben wir wissen alle, das ist noch nicht ausgereift. Ja. Und ein Beispiel für ihn war Werkzeugstandards. Ja. Er glaubt, wenn wir sehr viel dezentral machen und alle machen wirklich, was sie wollen, auch auf Basis der Werkzeuge, haben wir ein Riesenchaos hinterher und haben dann auch die Defizite. Also wenig Transportierbarkeit von Wissen, wenig Transportierbarkeit von schon gebauten Teilen. Wir beide haben ja auch schon uns unterhalten und auch schon Vorträge gehalten zum Thema Modularisierung von Datenprodukten, ja, um eine Wiederverwendbarkeit herzustellen. Also ich glaube, solche Standards wäre für mich auch etwas, wo das zentrale Datenteam irgendwo eine Rolle hat.
Absolut. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ein zentraler Aspekt von Data Mesh ist, dass ich eben die Infrastruktur standardisiere. Es geht eben darum, die Datenprodukte sind, es gibt ja zwei Layer, es gibt den Infrastruktur-Layer und es gibt den Datenprodukt-Layer. Mhm. Und wir haben das oft miteinander verwischt letztendlich als zentrale Datenteams. Und es geht genau darum, das sauber zu trennen und zu sagen, ich habe eine Self-Service-Infrastructure, die maximal standardisiert ist, die maximal einfach zu bedienen ist für andere Leute, die zentral, wo zentral sowas wie die Verfügbarkeit gemanagt wird, auch grundsätzliche Security der Plattform, grundsätzlich auch geguckt wird, wie steht es mit DSGVO übergreifend, da kann ich ja auch Profiler drüber schicken und gucken, was passiert. Ich kann viele Dinge zentral machen. Und natürlich dann den Teams auch Tools bereitstellen, damit sie genau diese Themen wie die Security, Pseudonymisierung, genau solche Themen wie Datenqualität nicht neu erfinden müssen, sondern wirklich auf eine Toolbox zu greifen oder auf Bibliotheken zu greifen, die standardisiert sind. Und natürlich brauche ich eine gemeinsame Schicht. Wir denken wir nennen das eine Curated Data Layer bei Zalando und wollen so etwas etablieren. Aber egal, wie ich es nenne, letztendlich eine Schicht, wo ich die Datenprodukte letztendlich teile und wo ich auch eine Klarheit habe, welche Datenprodukte sind sozusagen die bevorzugt verwendet werden sollten, weil sie die vertrauenswürdigsten oder die Standards letztendlich sind oder quasi Standards sind. Teilweise werden wir, und das ist genau das, woran wir gerade sind, so einen neuen Tier sozusagen an Daten zu definieren, verschiedene Zonen an Daten zu definieren und dann auch im Federated Governance Modell, sprich mit den Teams, die letztendlich Datenprodukte liefern, dann Regeln ausmachen bezüglich, wie ein Datenprodukt aussehen sollte, sodass wir dann zentral das auch monitoren können und dass auch zentral zum Beispiel jedes Datenprodukt registriert wird in der gemeinsamen Schicht.
Okay.
Und auch klassifiziert wird.
Genau. Weil das ja dann die nächste Frage ist. Mit der Zeit hast du dann vielleicht Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Datenprodukten. Und dann wird genau. Die große Frage ja, wie finde ich überhaupt das, was ich brauche? Und auch in dem Podcast hier, mein Kollege Tim Grosser hat eine erweiterte Definition von Datenkatalogen eingebracht. Ja, aus seiner Sicht sind das eben nicht nur Datenkataloge, sondern primär sogar eher Datenproduktkataloge, die es eben genau erlauben, diese Auffindbarkeit oder ja, diesen Zugriff dann auch zu organisieren irgendwo. Das seht ihr dann wahrscheinlich ähnlich, oder?
Sehen wir ähnlich. Wir sehen aber auch, dass die Softwareunternehmen mehr investieren sollten in die Richtung.
Genau.
Das heißt, die Anbieter sind teilweise noch zu sehr in dem alten Paradigm von Banken und ich muss es machen. Und zu wenig in den neuen Paradigm. Ich möchte dezentrale Teams mit etwas bereitstellen, was halt so ist wie halt Google-Produkte oder Apple-Produkte, wo ich einfach Bock habe, da mitzumachen.
Ja.
Und das ist wirklich, ich glaube, das ist durchaus anstrengend für die Anbieter, weil sie halt diesen Luxus gewöhnt sind, dass es einen gewissen Zwang gab, einfach mitzumachen.
Okay, das ist jetzt ein guter Abschluss. Also vielleicht kannst du es nochmal irgendwie zusammenfassen oder auf den Punkt bringen. Also ich möchte Datenprodukte bauen, die Menschen wirklich wollen. Also sie wollen da mitmachen, die zu bauen, und sie wollen sie dann auch nutzen. Das ist ja so das Idealbild. Und das wäre ja auch das, wo ich dann sagen würde, das ist natürlich ein absolutes Kernelement auch einer Datenkultur, ja, weil da eben auch Freude an der ganzen Geschichte ist. Und das fördert das ja ganz, ganz sicher. Und vielleicht kannst du nochmal versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen. Ja, also was müsste ich jetzt tun als Unternehmen, wenn ich dahin kommen möchte? Wenn ich also sage, jawohl, das ist doch ein super Zielbild. Ich habe Freude daran, super Datenprodukte zu bauen, wo Nutzer viel Freude dran haben, die zu nutzen und damit die Hemmschwelle auch extrem niedrig ist, letztendlich datengetrieben wirklich zu werden oder zu sein.
Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass du in den dezentralen Teams überhaupt Datenexpertise aufbauen musst, in gewisser Weise. Das zweite ist, dass du als zentrale Teams deine Technologie, deine Infrastruktur demokratisierst, dass andere die auch benutzen können, auf eine Art und Weise, die den Skills entspricht, die die dezentralen Teams haben. Also sprich, wenn du bei uns können halt die meisten dezentralen Teams Python, dann solltest du auch Pipelines in Python bauen lassen und nicht in irgendeiner Scala oder anderen Sprache, die halt dann zu kompliziert, also nicht das ist, was die Leute halt kennen, das Tool. Das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, dann eine gemeinsame Schicht anfangen zu bauen, also sprich irgendwie ein Registry, wo diese Datenprodukte registriert sind, kann in Form von einem Katalog sein, sodass diese Datenprodukte auffindbar sind und dass auch Transparenz herrscht, was eigentlich in den Datenprodukten, dass eine gewisse Dokumentation drin ist, dass ich weiß, wo sie abgespeichert sind, dass ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Und das ist der große Unterschied zu traditionellen Data Governance, weil hier gehe ich Produkt für Produkt vor und versuche nicht gleich alles irgendwie in einen Datenkatalog zu passen.
Mhm. Okay. Ja, prima. Also herzlichen Dank. Ich fand, es war wirklich wieder äußerst spannend, interessant, mit dir drüber zu sprechen und auch ein bisschen Einblick zu bekommen, wie das jetzt konkret bei Zalando aussieht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Data Mesh-Beitrag zum Data Festival. Und ich kann nur sagen, ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht hier mit dir.
Über das Thema. Fand ich auch. Ja. Also, danke und tschüss.
Danke für die Einladung.